Herbst. Sie waren seit 10 Jahren verheiratet. Glücklich? So glücklich, wie die Umstände es erlaubten. Sie hatten gleichmäßig am selben Strang gezogen, wie 2 gleich starke junge Ochsen, von denen jeder an einem Ende des Strickes zieht. Im ersten Jahr wurde natürlich eine Menge Illusionen über die Ehe als die absolute Glückseligkeit begraben. Im zweiten und in den folgenden Jahren kamen die Kinder und die Mühsal des Lebens ließ nicht viel Zeit zu Grübeleien. Er war sehr häuslich, vielleicht etwas zu sehr, und hatte in der Familie seine kleine Welt gefunden, deren Mittelpunkt er war. Die Kinder bildeten die Radien. Die Frau versuchte ebenfalls Mittelpunkt zu sein, doch niemals mitten im Kreise, denn dort stand der Mann, und deshalb neigten die Radien dazu, bisweilen aufeinander und auseinander zu fallen, und infolgedessen überschnitt sich das Ganze. Im 10. Jahr nun wurde der Mann zum Sekretär der Gefängnisinspektion ernannt und musste als solcher auf Reisen gehen. Das gab seinen häuslichen Gewohnheiten einen empfindlichen Stoß, und er verspürte richtiges Unbehagen bei dem Gedanken, seine 4 Wände für einen vollen Monat verlassen zu müssen. Es war ihm nicht ganz klar, ob er seine Frau oder die Kinder am meisten vermissen würde, vielleicht alle. Am Abend vor der Abreise sitzt er auf seinem Sofa und sieht zu, wie die Frau seine Reisetasche packt. Sie kniet auf dem Fußboden und legt seine Wäsche hinein. Sie bürstet den schwarzen Anzug ab und faltet ihn säuberlich zusammen, damit er möglichst wenig Platz wegnimmt. Auf so etwas verstand er sich nicht. Sie hatte ihre Stellung im Hause nie so aufgefasst, als sei sie seine Dienerin, ja, hatte sich nicht einmal als seine Frau betrachtet. Sie war Mutter sowohl für die Kinder als auch für ihn. Sie fühlte sich nie gedemütigt, wenn sie seine Strümpfe stopfen musste, und verlangte auch nie einen Dank. Und es kam ihr nie der Gedanke, dass er deswegen in ihrer Schuld stünde, denn dafür gab er ja ihr und ihren Kindern heile Strümpfe und noch vieles mehr, das sie sonst außerhalb des Hauses hätte zusammenkratzen müssen, während ihre Kinder daheim sich selbst überlassen gewesen wären. Er saß in der Sofaecke und blickte sie an. Nun, da der Abschied näher rückte, nahm er kleine Vorschüsse auf die Sehnsucht. Er betrachtete ihre Figur, die Schulterblätter hatten sich etwas vorgeschoben und der Rücken war leicht gekrümmt von der Arbeit an der Wiege, am Bügelbrett und am Herd. Er selber war auch gebeugt von der Arbeit am Schreibtisch und seine Augen hatten Gläser zu Hilfe nehmen müssen. Aber jetzt dachte er wirklich nicht an sich. Er sah, dass ihre Zöpfe dünner waren als früher und dass eine lichte Stelle durch das Haar schimmerte. Hatte sie ihre Schönheit um seinetwillen eingebüßt, allein um seinetwillen? Nein, um der kleinen Gemeinde willen, die sie alle zusammen bildeten. Denn sie hatte ja auch für sich selbst gearbeitet. Und sein Haar war gleichfalls im Kampf für sie alle am Scheitel dünn geworden. Er hätte vielleicht mehr Jugend bewahrt, wenn nicht so viele Münder da gewesen, wenn er allein gewesen wäre. Aber er hätte nicht einen Augenblick allein sein mögen. »Es wird dir gut tun, ein bisschen hinauszukommen«, sagte die Frau. »Du hast viel zu viel in der Stube gehockt.« »Du bist wohl froh, dass du mich los wirst«, entgegnete er, nicht ohne ein wenig Bitterkeit. »Aber ich werde euch bestimmt sehr vermissen.« »Du bist wie eine Hauskatze. Du vermisst deine warme Ofenecke. Aber ich glaube nicht, dass du mich so schrecklich vermissen wirst.« »Und die Kinder?« »Ja, wenn du auswärts bist. Wenn du aber zu Hause bist, schimpfst du mit ihnen freilich nicht arg, aber immerhin, nein, nein. Du hast sie doch wohl lieb, glaube ich. Ich will nicht ungerecht sein.« Am Abendbrottisch war er sehr sanft und fühlte sich ziemlich elend. Er las die Abendzeitungen gar nicht, sondern trachtete nur, sich mit seiner Frau zu unterhalten. Sie aber war so von ihrer Fürsorglichkeit in Anspruch genommen, dass sie sich zum Plaudern nicht viel Zeit gönnte. Außerdem hatten ihre Gefühle während der 10-jährigen Schlacht in Kinderzimmer und Küche genügend Übung gehabt, sich zu stählen. Er war gefühlvoller, als er zeigen wollte, und die Unordnung im Zimmer beunruhigte ihn. Er sah Stücke seines täglichen Lebens, seiner Existenz, kunterbunt auf Stühle und Kommoden verstreut. Die offene, schwarze Reisetasche gähnte ihn an wie ein Sarg. Weiße Wäsche umhüllte den schwarzen Anzug, der noch die Spuren seiner Knie und Ellbogen trug. Und es war ihm, als läge er selber da im gestärkten weißen Hemd, bereit, den Deckel über sich zu schließen und sich dann forttragen zu lassen. Am Morgen darauf, einem Augustmorgen, stürzte er aus dem Bett, kleidete sich atemlos an und fieberte vor Nervosität. Er ging ins Kinderzimmer und küsste die Kleinen alle, die sich den Schlaf aus den Augen rieben, und nachdem er seine Frau umarmt hatte, setzte er sich in die Droschke und fuhr zum Bahnhof. Die Reise, die er in Begleitung seiner Vorgesetzten unternahm, zerstreute ihn. Es tat ihm wirklich wohl, sich etwas aufrütteln zu lassen. Sein Heim lag hinter ihm wie eine muffige Schlafstube, und er war richtig vergnügt, als er nach Linköping kam. Der Rest des Tages verging mit einem feinen Gefängnisdiner in dem großen Hotel, wo man auf das Wohl des Landeshauptmanns, jedoch nicht auf das der Gefangenen trank, denen doch die Reise galt. Dann aber kam der Abend in dem einsamen Zimmer. Ein Bett, zwei Stühle, ein Tisch, eine Waschtoilette und eine Stearinkerze, die ihren trübseligen Schein über die kahlen Tapeten warf. Der Sekretär fühlte sich beklommen. Es fehlte alles. Pantoffeln, Schlafrock, Pfeifenbrett, Schreibtisch, all diese Kleinigkeiten, die er zu Bestandteilen seines Lebens gemacht hatte. Ja, und dann die Kinder und seine Frau. Wie mochte es ihnen jetzt gehen? Ob sie wohl auf waren? Er wurde unruhig und Düsterkeit überkam ihn. Als er seine Uhr aufziehen wollte, vermisste er den Uhrschlüssel. Der hing zu Hause am Uhrständer, den ihm seine Frau während der Brautzeit gestickt hatte. Er legte sich nieder und steckte sich eine Zigarre an. Aber dann musste er noch einmal aufstehen, um sich aus der Reisetasche ein Buch zu holen. Alles war ordentlich eingepackt, so ordentlich, dass er fürchtete, es durcheinander zu bringen. Beim Suchen aber stieß er auf die Pantoffeln. Sie dachte doch an alles, und dann fand er das Buch. Aber er las nicht darin. Er lag da und dachte an die Vergangenheit, dachte an seine Frau, wie sie vor 10 Jahren gewesen war. Da trat das Bild von einst hervor, und das Gegenwärtige verschwand in den bräunlich-blauen Wolken der Zigarre, die in Wirbeln zu der regenfleckigen Decke emporstiegen, und er verspürte eine grenzenlose Sehnsucht. Jedes harte Wort, das seitdem gefallen, schnitt ihm in die Ohren, und er bereute jede bittere Stunde, die er ihr bereitet hatte. Endlich schlief er ein. Am nächsten Tag Arbeit und wieder ein Diner mit einem Toast auf den Direktor, doch noch keinem auf das Wohlergehen der Gefangenen. Am Abend Einsamkeit, Leere, Kälte. Er spürte das Bedürfnis, mit ihr zu sprechen. Da holte er Papier heraus und setzte sich an den Tisch. Gleich beim ersten Federstrich stockte er. Wie sollte er schreiben? »Liebe Mama«, begann er immer, wenn er eine kurze Mitteilung nach Hause schickte, dass er auswärts essen müsse. Jetzt aber schrieb er nicht an die Mama, sondern an die einstige Braut, an die Geliebte. Und so schrieb er: »Meine geliebte Lilly«, wie früher. Anfangs ging es mühsam voran, denn so viele schöne Worte waren aus der schwerfälligen, trockenen Sprache des täglichen, des alltäglichen Lebens verschwunden. Bald aber erwärmte er sich, und nun stiegen sie wie vergessene Melodien aus der Erinnerung auf, Walzertakte und Bruchstücke aus Romanzen, Fliederblüten und Schwalben, Abendstunden bei Sonnenuntergang an spiegelblanken Förden. Alle Frühlingserinnerungen des Lebens kamen in Sonnenwolken herangetanzt und scharten sich um sie. Ganz unten auf die Seite setzte er einen Stern, wie Liebende es tun, und daneben schrieb er ganz wie früher: »Hierhin küssen«. Als er fertig war und seinen Brief noch einmal durchlas, spürte er, wie seine Wangen glühten, und er wurde fast ein wenig verlegen. Warum, das wusste er nicht recht, aber es war ihm, als habe er seine innersten Gefühle jemandem anvertraut, der sie vielleicht nicht richtig verstand. Dennoch schickte er den Brief ab. Es vergingen einige Tage, ehe er Antwort bekam. Während er darauf wartete, fühlte er sich kindlich befangen und bedrückt. Aber dann kam die Antwort. Er hatte den rechten Ton getroffen, und aus Küchendunst und Kinderzimmerlärm erhob sich klar und wohlklingend ein Lied, warm und rein wie die erste Liebe. Nun begann ein Austausch von Liebesbriefen. Er schrieb jeden Abend, und zuweilen schickte er auch im Laufe des Tages noch eine Karte ab. Die Kollegen erkannten ihn nicht wieder. Er fing nämlich an, auf seine Kleidung und auf sein Äußeres zu achten, so dass er in Verdacht geriet, eine Liebschaft zu haben. Und tatsächlich war er verliebt, von neuem verliebt. Er sandte ihr sein Foto ohne Brille, und sie schickte ihm eine Locke von ihrem Haar. Sie wurden kindlich in ihren Ausdrücken, und er kaufte sich farbiges Briefpapier mit Tauben darauf. Aber sie waren ja schließlich Menschen im besten Alter, hatten die 50 noch lange nicht erreicht, obwohl die Kämpfe des Lebens bewirkt hatten, dass sie sich alt fühlten. Er hatte sie auch im letzten Jahr in der Ehe vernachlässigt, nicht so sehr aus Gefühlskälte als aus Achtung, denn er sah in ihr stets die Mutter seiner Kinder. Die Reise ging ihrem Ende zu. Nun begann ihn bei dem Gedanken an das Wiedersehen eine gewisse Unruhe zu beschleichen. Er hatte mit der Geliebten korrespondiert. Würde er sie in der Mutter und der Hausfrau wiederfinden? Er fürchtete, bei der Heimkehr eine Enttäuschung zu erleben. Er wollte sie nicht mit einem Küchenhandtuch sehen, auch nicht mit den Kindern am Rock, wenn er sie umarmte. Sie mussten sich an einem anderen Ort treffen, und zwar allein. Konnte er sie zum Beispiel nicht nach Vaxholm kommen lassen, in das Gasthaus, wo sie während ihrer Verlobungszeit so manche glückliche Stunde verbracht hatten? Das wäre eine Idee. Dort könnten sie 2 Tage lang das entschwundene Glück ihres ersten Frühlings, der nie mehr wiederkehren würde, in der Erinnerung noch einmal aufleben lassen. Er setzte sich hin und legte ihr seinen Vorschlag in einem langen, glühenden Brief dar, den sie postwendend und zustimmend beantwortete, beglückt, dass er auf denselben Gedanken gekommen war. 2 Tage später war er in Vaxholm und bestellte im Gasthaus Zimmer. Es war ein schöner Septembertag. Zu Mittag aß er allein im großen Saal, trank ein Glas Wein und fühlte sich wieder jung. Hier war es so hell und luftig. Draußen lag die Förde in ihrer Bläue, und nur die Birken am Ufer hatten ihre Farbe gewechselt. Im Garten standen die Dahlien noch in voller Blüte, und an den Rändern der Beete dufteten die Reseden. Hier und da besuchte noch eine Biene die versiegenden Kelche, kehrte dann aber enttäuscht in ihren Korb zurück. Im Sund zogen bei schwacher Brise die Segler vorüber, beim Wenden flatterten die Segel und ließen die Schoten aufklatschen. Die Möwen flogen erschrocken und schreiend vor den Fischern davon, die in ihren Kähnen saßen und Strömlinge angelten. Er trank auf der Veranda seinen Kaffee und wartete auf den Dampfer, der um 6 Uhr kommen sollte. Voller Unruhe, als ginge er etwas Ungewissem entgegen, schlenderte er auf dem Balkon hin und her und spähte auf Fjorde und Sund hinaus, nach der Stadtseite hin, um das Schiff auszumachen. Endlich sah er über dem Tannenwald auf Tenöland Rauch aufsteigen. Er bekam leichtes Herzklopfen und trank einen Likör. Dann ging er zum Strand hinunter. Jetzt tauchte der Schornstein mitten im Sund auf und gleich darauf erblickte er auch die Flagge an der Vorstänge. War sie an Bord? Oder hatte irgendetwas sie am Kommen gehindert? Es brauchte ja nur eins von den Kindern nicht ganz auf dem Posten gewesen zu sein, so wäre sie daheim geblieben und dann musste er die Nacht im Hotel allein verbringen. Die Kinder, die während der vergangenen Wochen in den Hintergrund getreten waren, schienen sich nun zwischen ihn und sie zu schieben. In den letzten Briefen hatten sie sehr wenig von den Kindern gesprochen, als wollten sie etwas Störendes, etwas, das nicht dabei sein sollte, fernhalten. Er stampfte über die Landungsbrücke, die unter seinen Füßen knarrte, bis er plötzlich wie angewurzelt an einem Poller stehen blieb und starr dem Schiff entgegenblickte, dessen Rumpf sich zusehends vergrößerte und dessen Kielwasser sich wie ein Strom von flüssigem Gold über die schwach gekräuselte blaue Fläche ergoß. Dann gewahrte er, wie sich Leute auf dem oberen Deck bewegten und Matrosen auf dem Vorschiff mit Tauen hantierten. Und nun sieht er oben neben dem Steuerhäuschen etwas Weißes flattern. Er ist allein auf der Landungsbrücke und das Winken kann eigentlich keinem anderen gelten als ihm und ihm kann niemand anders winken als sie. Er zieht sein Taschentuch und erwidert den Gruß. Aber da bemerkt er, dass sein Taschentuch nicht weiß ist, denn er benutzt seit langem bunte, aus Sparsamkeit. Der Dampfer pfeift, gibt Signale und die Maschine stoppt. Jetzt gleitet das Schiff auf die Brücke zu und er erkennt sie. Sie grüßen sich mit den Augen, können aber des Abstandes wegen noch kein Wort wechseln. Das Schiff legt an. Er sieht, wie sie langsam über den Landungssteg vorwärts gedrängt wird. Da ist sie, und doch ist es nicht sie. 10 Jahre liegen dazwischen, die Mode hat sich gewandelt, der Schnitt der Kleider ist ein anderer geworden. Früher wurde ihr feines, dunkles Gesicht zur Hälfte von der damals üblichen Kapuze eingerahmt, die die Stirn freiließ. Jetzt ist es beschattet von der scheußlichen Imitation eines Männerhutes. Damals zeichnete sich ihre anmutige Gestalt in leichten, spielerischen Linien unter dem hübschen, drapierten Besuchsumhang ab, der die Rundung der Schultern und die Bewegung der Arme schelmisch verbarg und dann wieder hervorhob. Jetzt ist die ganze Figur entstellt von einem langen Kutschermantel, der die Kleider nicht, aber die Gestalt abzeichnet, und als sie den letzten Schritt auf den Landungssteg macht, da fällt sein Blick auf ihren kleinen Fuß, in den er so verliebt gewesen, als er noch in einem Knöpfstiefel von der Form des Fußes steckte, während ihr jetziger Schuh einem chinesischen Spitzenpantoffel gleicht, der dem Fuß nicht erlaubt, sich in den tanzenden Rhythmen zu heben, die damals sein Entzücken waren. Da war sie, und doch war sie es nicht. Er umarmte und küsste sie, sie fragten einander nach ihrem Ergehen, und er erkundigte sich auch nach dem Befinden der Kinder. Dann gingen sie den Strand hinauf. Die Worte holperten trocken und gezwungen heraus. Wie seltsam. Sie scheuten sich gleichsam voreinander und es fiel keine Anspielung auf den Briefwechsel. Schließlich fasste er sich ein Herz. »Wollen wir einen Spaziergang machen, bevor die Sonne untergeht?« »Ja, gern«, sagte sie und nahm seinen Arm. Sie gingen die Straße entlang dem Städtchen zu. An den Sommerhäuschen waren die Läden geschlossen und die Gärten waren abgeerntet. Hier und da an den Bäumen saß noch ein Apfel, der sich hinter einem Blatt versteckt hatte, aber die Beete waren aller Blumen beraubt. Die Veranden, die ihre Zeltmarkisen verloren hatten, ähnelten Skeletten, und wo man sonst Gesichter gesehen und fröhliches Lachen gehört hatte, herrschte Stille. »Es sieht so herbstlich aus«, sagte sie. »Ja, es ist unheimlich, die Sommerhäuschen so zu sehen.« Sie wanderten weiter. »Wir wollten uns ansehen, wo wir damals gewohnt haben«, sagt sie. »Ja, eine hübsche Idee.« Sie gingen an der Badeanstalt entlang. Dort lag das Häuschen eingeklemmt zwischen dem des Gärtners und dem des Lotsen-Aldermannes, mit seiner Veranda, seinem Gärtchen und seinem roten Lattenzaun, der das Ganze umgab. Erinnerungen an das Vergangene tauchten auf. Dort, in dem Zimmerchen, wurde das Erste geboren. Jubel und Festlichkeit, Jugend und Gesang. Da stand der Rosenstrauch, den sie gepflanzt, da lag das Erdbeerbeet, das sie angelegt hatten. Nein, es lag nicht mehr da, denn es war zugewachsen und wieder zu einem Rasenplatz geworden. Dort an den Eschen sah man noch die Spuren der Schaukel, die nicht mehr vorhanden war. »Hab Dank für deine schönen Briefe«, sagte sie und drückte seinen Arm. Er errötete und erwiderte nichts. Dann kehrten sie zum Hotel zurück, wobei er Einzelheiten von seiner Reise erzählte. Er hatte im großen Speisesaal den Tisch stecken lassen, an dem sie damals immer gesessen hatten. Ohne Tischgebet setzten sie sich nieder. Und nun saßen sie wieder im Trauten beieinander. Er nahm den Brotkorb und reichte ihn ihr, sie lächelte. Er hatte sich lange nicht mehr von einer so höflichen Seite gezeigt. Und es war so neu und angenehm, in einem Gasthaus zu essen. Bald bewegten sie sich in einem lebhaften Gespräch. Es war wie ein Duett der Erinnerungen, in das bald der eine, bald der andere einfiel, und sie lebten ganz in diesen Erinnerungen. Ihre Blicke leuchteten, und die kleinen Runzeln in ihren Gesichtern glätteten sich. Oh, die goldene, rosenrote Zeit, die man nur einmal erlebt, wenn man sie überhaupt erleben darf, und die so viele, viele nie erleben. Beim Dessert flüsterte er der Kellnerin etwas zu, die gleich darauf mit einer Flasche Champagner erschien. »Lieber Axel, woran denkst du?« fragte die Frau halb vorwurfsvoll. »An den Frühling, der vergangen ist, aber wiederkommen soll.« Doch er dachte nicht ausschließlich an ihn, denn bei dem Vorwurf der Frau tauchte, so wie eine Katze durchs Zimmer schleicht, ein trübes Bild von Kinderstube und Mehlbreischüssel vor ihm auf. Dann aber erhellte es sich wieder, der rosenrote Wein rührte wieder an die Seiten der Erinnerung, und sie stürzten sich von Neuem in den zauberischen Rausch der Vergangenheit. Er hatte den Ellbogen auf den Tisch gestützt und hielt die Hand vor Augen, als wolle er sich nicht von der Gegenwart stören lassen, der Gegenwart, die er doch gerade gesucht hatte. Die Stunden verrannen im Nu. Die Gatten erhoben sich und gingen, um Kaffee zu trinken, in den Salon, wo das Klavier stand. »Ich möchte jetzt wissen, was meine Kleinen machen«, sagte die Frau, die erst jetzt aus dem Rausch erwachte. »Setz dich hin und sing«, sagte er und öffnete das Instrument. »Was soll ich singen? Du weißt doch, dass ich so lange nicht gesungen habe.« »Ja, das wisse er, aber er wolle jetzt ein Lied hören.« Sie setzte sich ans Klavier und präludierte. Es war ein gebrechliches Wirtshausklavier, dessen Klang an lose Zähne erinnerte. »Was soll ich singen?« fragte sie und drehte sich auf dem Stuhl um. »Das weißt du doch, Lilli«, erwiderte er, wobei er nicht wagte, ihrem Blick zu begegnen. »Dein Lied, ja, wenn ich's noch zusammenbringe.« Und dann sang sie: »Wie mag das Land wohl heißen, wo mein Herzliebster wohnt?« Aber ach, die Stimme war dünn und schneidend, und vor Rührung wurde sie unrein. Es klang bisweilen wie ein Schrei aus der Tiefe der Seele, die fühlt, dass der Mittag vorbei ist und der Abend naht. Die Finger, an harte Arbeit gewöhnt, fanden die rechten Töne nicht so leicht. Auch war das Instrument ziemlich abgespielt, das Tuch an den Hämmern verschlissen, und das bloße Holz schlug gegen die Metallsaiten. Als das Lied zu Ende war, wagte sie eine ganze Weile nicht, sich umzudrehen, und als wartete sie darauf, dass er zu ihr herankommen und etwas sagen werde, saß sie da. Aber er kam nicht, und es blieb still im Zimmer. Als sie sich dann auf dem Stuhl umwandte, saß er auf dem Sofa und weinte. Sie wollte aufspringen, zu ihm stürzen, seinen Kopf in ihre Hände nehmen und ihn küssen wie früher, aber sie blieb regungslos sitzen, den Blick auf den Boden geheftet. Er hielt eine unangezündete Zigarre zwischen Daumen und Zeigefinger. Als er merkte, dass es still wurde, biss er die Spitze ab und riss ein Streichholz an. »Danke, Lilli«, sagte er und hüllte sich in Qualm. »Möchtest du jetzt Kaffee trinken?« Sie tranken Kaffee, sprachen über die Sommerfrische im Allgemeinen und erörterten, wo sie im nächsten Jahr wohnen wollten. Aber das Gespräch begann einzutrocknen, und man wiederholte sich. Schließlich sagte er mit einem langen, rückhaltlosen Gähnen, »Ich gehe jetzt schlafen.« »Das will ich auch tun«, sagt sie und stand auf. »Aber vorher möchte ich noch ein bisschen hinausgehen auf den Balkon.« Er ging ins Schlafzimmer. Die Frau blieb noch eine Weile im Speisesaal und unterhielt sich mit der Wirtin über eingemachte Zwiebeln. Dann verirrten sie sich noch auf das Gebiet der Wollwäsche, und das dauerte eine halbe Stunde. Als sie zurückkam, blieb sie vor der Schlafzimmertür stehen und lauschte. Drinnen war es ganz still. Die Stiefel standen draußen. Sie klopfte, doch niemand antwortete. Da öffnete sie die Tür und trat ein. Er schlief. Er schlief. Am anderen Morgen saßen sie wieder am Kaffeetisch. Der Mann hatte Kopfschmerzen und die Frau sah beunruhigt aus. »Puh, so ein Kaffee«, sagte er und schnitt eine Grimasse. »Es ist brasilianischer«, entgegnete sie. »Was wollen wir heute machen?«, fragte er und zog die Uhr heraus. »Du solltest ein Butterbrot essen«, meinte die Frau, »statt da zu sitzen und über den Kaffee zu nörgeln.« »Ja, das werde ich tun«, erwiderte er, »und einen kleinen Schnaps dazu, dieser Champagner, brr.« Er bekam eine Platte mit belegten Broten, dazu eine Flasche Branntwein, und seine Stimmung heiterte sich etwas auf. »Jetzt wollen wir auf den Lotsenberg gehen und die Aussicht genießen.« Sie erhoben sich und gingen hinaus. Das Wetter war herrlich, und ein Spaziergang tat ihnen gut, aber den Berg hinauf ging es schleppend. Der Frau fiel das Atmen schwer, und der Mann hatte steife Knie. Parallelen zum Einst wurden nicht mehr gezogen. Dann wanderten sie zu den Wäldchen hinaus. Die Wiesen waren längst gemäht und später abgeweidet, so dass nicht eine Blume mehr zu sehen war. Sie setzten sich nieder, jeder auf einen Stein. Er fing an, von der Gefängnisinspektion und dem Amt zu erzählen, sie von den Kindern. Dann gingen sie ein Stück weiter, ohne zu sprechen. Er zog die Uhr. »Es sind hier noch 3 Stunden bis zum Mittagessen«, sagte er, und dann dachte er, »ich möchte wissen, was wir morgen machen sollen.« Sie kehrten zum Hotel zurück. Er begann, nach Zeitungen zu suchen. Sie lächelte und setzte sich schweigend neben ihn. Das Mittagessen verlief ganz stumm. Schließlich berührte die Frau das Thema Dienstmädchen. »Aber um Gottes Willen«, fuhr er auf, »verschone uns mit dem Dienstmädchen.« »Ja, wir sind nicht hierher gekommen, um uns zu zanken«, entgegnete sie. »Habe ich gezankt?« »Ja, ich doch nicht.« Es entstand eine beklemmende Pause. Jetzt hätte er sich gewünscht, es käme jemand dazwischen, vielleicht die Kinder, ja, dieses Tete-a-Tete fing an, ihm lästig zu werden. Dann aber gab es ihm einen Stich ins Herz, wenn er an die heiteren Stunden des vergangenen Tages dachte. »Lass uns auf die Eichenhöhe gehen und Erdbeeren pflücken«, sagte sie. »Um genau diese Jahreszeit gibt es doch keine Erdbeeren mehr, liebes Kind, es ist Herbst. Lass uns trotzdem gehen.« Und wieder machten sie sich auf den Weg. Aber ein Gespräch kam nicht in Gang. Er suchte mit den Augen nach einem Gegenstand, einem Punkt am Wege, über den sich hätte reden lassen, aber alles war ausgetrocknet, gab keinen Gesprächsstoff mehr her. Sie kannte seine Ansichten über alles und jedes und missbilligte einen großen Teil davon. Außerdem sehnte er sich jetzt heim, heim nach den Kindern und nach der Häuslichkeit. Es war auch zu närrisch, hier wie eine Spottfigur umherzulaufen und bei jeder Gelegenheit einem Zank ausgesetzt zu sein. Schließlich machten sie Halt, denn die Frau war müde. Er setzte sich nieder, zeichnete mit seinem Stock im Sand und wünschte im Übrigen nur, sie möchte Veranlassung zu einem Ausbruch geben. »Woran denkst du?«, fragte sie nach einer Weile. »Ich«, erwiderte er, wie von einer Last befreit. »Ja, ich denke, wir sind alt geworden, Mama. Wir haben ausgespielt und müssen zufrieden sein mit dem, was gewesen ist. Wenn du ebenso denkst wie ich, fahren wir mit dem Abenddampfer nach Hause. Nun?« »Das habe ich all die Zeit gedacht, lieber alter Brummbär. Aber du solltest doch deinen Willen haben.« »Na dann, komm, lass uns nach Hause fahren. Es ist kein Sommer mehr, es ist Herbst.« »Ja, es ist Herbst.« Mit leichten Schritten gingen sie zurück. Er war etwas betreten über die schroffe, prosaische Wendung, die die Sache genommen hatte, und verspürte das Bedürfnis, dem Sachverhalt eine philosophische Deutung zu geben. »Siehst du, Mama«, sagte er, »meine Lie...« Das Wort war zu stark. »Meine Neigung zu dir hat im Laufe der Jahre eine Evolution durchgemacht, wie man heutzutage sagt. Sie hat sich entfaltet, sich sozusagen amplifiziert. Das heißt, während sie anfangs ein Individuum umfasste, hat sie später ihr Ziel in der Familie als eine Gemeinschaft gesehen. Sie gilt nun nicht mehr dir persönlich, nicht den Kindern, sondern dem Ganzen. Oder wie Onkel immer sagte, die Kinder sind die Blitzableiter.« Er war nach seiner philosophischen Erklärung wieder er selbst geworden. Es tat wohl, den Gehrock abzulegen, und ihm war, als zöge er den Schlafrock wieder an. Als sie ins Hotel zurückkehrten, machte sich die Frau sofort ans Kofferpacken, und da war sie in ihrem Element. Und als sie an Bord des Dampfers kamen, gingen sie gleich in den Speisesaal hinunter. Anstandshalber hatte er jedoch vorher gefragt, ob sie sich den Sonnenuntergang ansehen wollten. Sie hatte aber abgelehnt. Als sie dann zu Abend aßen, nahm er sich zuerst, und sie fragte die Serviererin, was das Hartbrot koste. Als er sich satt gegessen hatte und das Porterglas an den Mund setzen wollte, vermochte er einen Gedanken, der ihn schon lange amüsiert hatte, nicht mehr zurückzuhalten. »Alte Närrin, was«, sagte er und lächelte seiner Frau zu, die gerade zu ihm aufblickte, während sie einen Bissen nahm. Aber sie beantwortete das Lächeln seines fettglänzenden Gesichts nicht, sondern ihre Augen, die eine Sekunde aufgeblitzt hatten, nahmen einen so vernichtenden Ausdruck von Würde an, dass er ganz verlegen wurde. Nun war der Zauber gebannt, die letzte Spur der Geliebten verschwunden. Da saß er allein mit der Mutter seiner Kinder und fühlte sich gedemütigt. »Weil ich einen Augenblick lang närrisch gewesen bin, brauchst du mich nicht gering zu schätzen«, sagte sie ernst. »Aber in der Neigung des Mannes liegt ein gut Teil Verachtung, das ist seltsam. Und in der Neigung der Frau? Noch viel mehr, das ist wahr. Aber sie hat doch mehr Veranlassung dazu.« »Du lieber Gott, es ist wohl alles gleich, wenn auch nicht dasselbe. Aber wahrscheinlich haben beide Unrecht. Was man überschätzt, weil es schwer zu erlangen war, wird leicht zum Gegenstand der Geringschätzung.« »Warum überschätzt man es denn?«
»Warum ist es so schwer zu erlangen?«
Die Dampfpfeife über ihren Köpfen unterbrach das Gespräch. Sie waren am Ziel. Als sie ihr Heim wieder betraten und er sie inmitten der Kinderschar sah, da fühlte er auf einmal, dass seine Neigung zu ihr eine Wandlung durchgemacht hatte und dass ihre Neigung zu ihm auf all diese kleinen Schreihälse übergegangen und verteilt war. Vielleicht hatte ihm ihr Gefühl nur gehört, weil sie ihn als Mittel zum Zweck benötigt. Seine Rolle war ja so provisorisch und deshalb fühlte er sich beiseite geschoben. Wäre er nicht zum Broterwerb unentbehrlich gewesen, hätte man ihn wahrscheinlich längst verstoßen. Er ging in sein Arbeitszimmer, schlüpfte in Schlafrock und Pantoffeln, zündete sich eine Pfeife an und fühlte sich wieder zu Hause. Draußen prasselte der Regen im Winde und es heulte in den Ofenrohren. Die Frau kam herein, nachdem sie die Kinder zu Bett gebracht hatte. »Es ist kein Wetter zum Erdbeerpflücken«, sagte sie.
Nein, Alte, der Sommer ist vorbei, es ist Herbst. Ja, es ist Herbst, erwiderte sie. Aber deshalb ist noch nicht Winter, immerhin ein Trost.
Ein Trost, ein schwacher Trost, wenn man nur einmal lebt.
Zweimal, wenn man Kinder hat, und dreimal, wenn es einem vergönnt ist, seine Enkelkinder zu erleben.
Aber dann ist es wirklich ein Ende.
Sofern es nicht ein Leben nach diesem gibt.
Das ist sehr ungewiss, wer weiß das schon. Ich glaube daran, doch mein Glaube ist kein Beweis.
Nein, aber es ist schön, daran zu glauben. Lass uns daran glauben. Lass uns glauben, dass noch einmal Frühling für uns werden kann. Lass uns daran glauben.
Ja, wir wollen's glauben, sagte er und legte seinen Arm um ihren Leib.